Check, 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 check.
Oh, man.
Man. Eckart, servus.
Ja, ist gut, Bruder, ist gut, Bruder.
Na, wie schaut's aus? Wie geht's dir? Wie geht's dir, mein Lieber?
Ja, läuft, Bruder, ey. Ist so krass,
die
oder?
Die Ball überall, oder? Ey. Krass,
ja, Digga, ey, mein Bankkonto ist voll. Ja.
Wirklich?
Kondome, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich ständig die herkriegen soll. Es geht so ab, ja. Die dritte Matratze ist durch, ja.
Er ist hart,
ja. Ja, und ich heiße LeBron James, weißt schon.
Es geht mir genauso. So, Mann, das ist so irre.
Ja, Mann.
Und jetzt kommt auch noch erst der Sommer. Das heißt, es wird noch schlimmer. Ne?
Und dann schaue ich in den Spiegel und dann sehe ich, ah, das ist der Dude. Das ist ja der andere Dude.
Das ist ja der andere. Ich bin ja gar nicht ich, von dem ich das Leben führe die ganze Zeit.
Ja, Mann.
Krass,
ja. Also, die gute Nachricht ist, die schlechte Nachricht, ich mache dieses Jahr doch keinen Yachtführerschein.
Was? Macht einen Yachtschein.
Die gute Nachricht ist, Yacht, ich bin am Meer. Aber die gute Nachricht ist scheißegal, weil ich habe eh keine Yacht. Auf diesem Niveau geht es heute weiter.
Ja, wir haben ja letzte Woche den Podcast aufgezeichnet. Wir haben einen wunderschönen Podcast aufgezeichnet. Weil wir wollten ja weiter erzählen, wie war das dann eigentlich, als wir den ersten Film gedreht haben? Ja.
Aufgezeichnet haben wir, aber wir haben uns gedacht, Bild reicht.
Bild reicht. Und ich habe ihn hochgeladen auf YouTube. Ich glaube, 5 Leute haben ihn gesehen und haben dann geschrieben, ey, da ist kein Ton.
Keiner hat ihn gehört.
Aber Leute, alle, die Lippen lesen können, hatten da ungefähr 20 Minuten lang die Chance, wirklich, wirklich tolle Anekdoten zu erfahren.
Das ist mein Next Level Shit. Also sag ich mal, im Podcast Lippen lesen, ja.
Ja.
Das schafft nicht mal ChatGPT. Weißt du, was ich meine?
Ja, schon, hey.
Die machen jetzt auch ein Schwörerdeutsch, ChatGPT, die machen wir bei Erkan und Stefan.
Bro, ich habe ja schon mal ChatGPT gefragt, übersetze mir diesen Text bitte in die Sprache von Erkan und Stefan. Und der hat das gemacht.
Echt?
Der hat gesagt, hey, Wahnsinn. Ich schwöre, Bruder, Wallah und so weiter.
Du hast den gefüttert quasi, oder? Du hast den weiter. Jede Anfrage wird der ja noch, du wirst dümmer und er wird klüger.
Nein, der wird doch fauler. ChatGPT wird doch faul, der hängt doch voll rum mittlerweile, oder?
Digga, wie viel Telefonnummer hast du früher auswendig gekannt?
Alle.
Ja, und jetzt?
3.
Okay, wer weiß die jetzt alle?
ChatGPT.
Telefon.
Wenn du den aktuelle Sachen fragst, dann weiß er sowieso nichts.
Sag mal, das ist ein Smart-Telefon und du bist immer noch der dumme Stefan.
Das stimmt, ja, Mann.
No.
Das wären wir Smartphones, Mann.
So dumm, ich meine, wir machen die Telefone klüger, ja? Das ist übrigens die längste Lache, die ich hier auf der Tastatur habe.
Ja, drückst du bitte pausenlos.
Rein. Ja, also, erster Kinofilm von 3. Also, es werden wahrscheinlich noch weitere Folgen kommen. Wir haben aufgehört, das Krasseste war, in diese 35mm-Kamera reinzugucken. 24 Bilder in Sekunde, in dieses Riesenobjektiv. Das fand ich impressive.
Fett, oder?
Fand ich impressive.
Ich meine, die Kameras werden ja immer kleiner. Ja?
Mhm.
Aber trotzdem, das Objektiv bleibt ja trotzdem immer noch genauso groß, oder?
Ja, ich war auch vor ein paar Jahren mal wieder so an einem Set. Vor Corona, nee, bei Corona habe ich auch irgendwas gedreht. Jedenfalls mein alter Ego. Und da war auch so ein Kamerawagen, also das ist ja quasi das Ding, wo das Kamera drauf ist, auf Schienen, so 4 Räder und damit
das
so ein,
Dolly.
So ein Gelenk. Ja, und dann, was wir noch kennen, so ein Riesenkamera und bla bla bla, dann sitzt der Kameramann dahinter, bei uns damals der Stefan Schuh. Und das war jetzt dieses kleine Kameragehäuse, ja, die kleine Stativ, wo die draufsteht, aber halt eine Riesen noch Unterarmung, weil die Linsen bleiben halt so groß. Zeiss-Gläser bleiben so groß. Ja.
Die bleiben, ja. Und auch das, und so was die Klappen vorne dran und was und alles Mögliche halt. Aber ich meine, oben sind die Filmrollen nicht mehr drauf. Die sind nicht mehr drauf. Das ist halt jetzt alles
Gehäuse
irgendwie so.
Ist nicht mehr drin, ja.
Da ist jetzt einfach eine SD-Karte oder geht das Kabel einfach direkt raus auf ein Speichermedium. Ich weiß noch, wie das angefangen hat, wo die gesagt haben, okay, man kann jetzt mit einer Digitalkamera kann man quasi filmen, aber man muss die Daten rauskriegen und man kriegt die nicht so schnell raus. Auf ein Speichermedium. Das war noch ein Problem eine Zeit lang. Mittlerweile ist es auch kein Problem.
Ja, ich meine, das ist so, weißt du noch, da hast du mal eine Kamera gehabt, eine eigene Kamera, ich sage, boah, da habe ich eine SD-Karte, die hat 16 Megabyte.
Oh, Junge!
Das ist ungefähr eine WhatsApp mit einem kleinen Sexvideo, ja?
Ja, schon.
Das schickst du dir heute, zwischen 2 Bissen vom Döner schickst du dir das hin und her, weißt du? Bewegtes Dickbild, Big Pick.
Aber Brudi, es war halt, ich meine, das war halt einfach Film, das war einfach Kino, Alter. Das war richtig beeindruckend. Ich habe nicht geahnt, wie viele Leute da an einer Kamera mal dran sitzen. Ich glaube, eine Kamera wird bedient von natürlich dem Kameramann, der sagt, mach mal dies, mach mal jenes. Dann hast
war
du aber,
bei uns der Stefan Schuh, das ist der Chef. Das ist ja ein eigenes, man muss sagen, das, sorry, wenn ich unterbreche, ja, okay, aber das ist ja ein eigenes Team sozusagen. Das ist ein eigenes Department. Es gibt die Lichtleute, es gibt die gibt die Dings, aber auch das Kamera, und das ist so eine Crew. Ja. Die waren dann abends auch an der Bar, sind die halt zusammengehangen, die 3-4 Leute.
Mega eingeschworen. Ja.
Der DOP, der Director of Photography, der war bei uns der Stefan Schuh.
Ja, dann sein erster Kameraassistent war der Dario Josic damals.
Genau.
Und dann hatten wir noch den zweiten Kameraassistent, das war der Matthias, glaube ich, hieß der.
Ja, und dann noch so einen vierten, der war der Kameraassistent.
Genau, der musste denen immer
so
die Schuhe
großer,
binden und
so. So ein heller, der durfte... Ja. Also der Matthias, der zweite, also der Stefan, der hat halt entschieden, der Kameramann ist immer ganz dicke mit dem Regisseur.
Genau.
Die sitzen immer so zusammen und so überlegen, weißt du. Weil ein guter Regisseur weiß, wenn der Kameramann mir nicht in den Arsch rennt und mir sagt, wie ich das überhaupt filme, was ich mir so vorstelle, ja, so fährt die Kamera darüber und das Licht und so, dann kann mein ganzer Film, kann ich das total vergessen. Also du kannst leicht Regisseur werden, wenn du einen guten Kameramann hast, weil der sagt für dich, okay, wir brauchen, der sorgt dafür, dass das Bildmaterial erstmal da ist.
Ja, und der weiß, was der für eine Linse jetzt braucht, was für eine Blende, was für ein Objektiv und so weiter. Wie viele Leute sollen in das Bild reinpassen? Ja, wie viel Hintergrund soll zu sehen sein? Was ist das für eine Stimmung jetzt?
Wie fange ich die Szene überhaupt ein? Ja, also der macht erstmal die Totale, wo alles abgefilmt ist, sagt, das haben wir jetzt schon mal im Kasten. Das ist ungefähr so wie so ein alter Hitchcock-Film, einfach 3 Minuten ohne Schnitt, einfach alles im Bild.
Theater, alles so im Bild.
Theater, genau. Und dann sagt er, okay, jetzt gehen wir auf den Close, ja. Jetzt sind wir, Stefan Erkan und Nina unterhalten sich. Ja. Und
dann machen wir eine amerikanische, hat er dann gesagt. Und ich so, ja, fuck, dann, müssen wir jetzt Englisch reden oder was?
Oder? Das ist aber was anderes. Ja, was ist was anderes.
Eine amerikanische habe ich dann gelernt, das ist die Einstellung, die geht, da sieht man, oben ist der Kopf, aber es geht noch unten bis ungefähr so, wie da, wo die Colts früher gehangen sind. Dass man die immer Hüfte, sieht, wo die, genau. die Hüfte ist mit dem Bild. Das war eine amerikanische.
Man sieht, ob der Cowboy einen Colt hat oder nicht.
Ja, und ob du gut bist.
Stefan haben sie nie amerikanische gemacht, dann haben sie immer nur eine neuperlachische gemacht. Ja. Ich musste das Handtuch noch im Bild sein. Ja, also du fängst halt, du fängst die 3 Leute, wie sie sich unterhalten, fängst du von Weitem so, wie so ein Beobachter, der auf einer Bank sitzt und den drei Leuten beim Gespräch 5 Meter weiter zuschaut. Dann sagst du, das haben wir jetzt. Vielleicht wandert die Kamera noch so ein bisschen rum, Bewegung, wow, dann fährt es auf der Schiene. Und dann geht's, okay, das haben wir jetzt. Und damit danach im Schnittraum schneiden kann, damit es ein bisschen spannender ist, machen wir jetzt, wie der Erkan das erzählt. Das heißt, die Kamera ist hinterm Stefan auf der Schulter. Man sieht die schiefe Nase von der einen Seite noch. Man merkt, der Erkan unterhält sich mit Stefan. Der Stefan muss nur nicken und sich zuhören. Dann macht man die Nina, dann macht man den Erkan und Stefan, wie sie auf die Nina schauen. Ja. Also quasi die Kamera ist auf die Nina. Da wird das Licht eine Stunde umgebaut, weil es muss alles wunderschön und
goldig sein. Alexander Nettel in goldenem Lichtenschein.
Ja.
Die hat goldene Filter hat die immer bekommen.
Und dann 2-3 Stunden, das hat jeweils eine Stunde gedauert, ja. Und dann haben wir quasi die Szene, die 2 Minuten dauert, erst die Totale, die 2 Minuten eingefangen, oder 1,5 Minuten eingefangen, dann den Erkan, wie er redet, dann die Nina, wie sie redet, und dann hat der Stefan 4 Stunden Zeit gehabt, um den Text zu lernen.
Du Hund, ich wusste, dass das kommt.
Weil dann war die Kamera auf den Schultern vom Erkan und der Stefan konnte seinen Text.
Ja, Bro. Ja, das ist halt so, ich meine, die Leute sagen immer,
den er selber im Drehbuch geschrieben hat.
Deswegen bin ich da immer recht locker an die Situation rangegangen, weißt? Ich habe immer gemerkt, ja, der Erkan, der hudelt immer so ein bisschen so durch und mal schauen, wie er dann seinen Text macht. Da muss ich mich dann angleichen am Schluss. Deswegen.
Klar, logisch. Und der Erkan konnte ja nie seinen Text.
Ja, du bist echt so ein Streber gewesen, du hast immer deinen Text gewusst. Also, ja.
Das Beste war dann, Tag 5, ja. Okay, wir haben die Totale gedreht, jetzt geht's das Gespräch zwischen Erkan, Stefan und Nina. Heute machen wir mal zuerst auf den Stefan. Und der Stefan so, schwitz, was? Jetzt muss ich erst den Text. Ich habe gedacht, ich kann jetzt noch 2, 3 Einstellungen lang üben.
Man muss halt jetzt auch mal noch dazu sagen. Ne? So ein Drehbuch sind halt 90 Minuten und man dreht da 25 bis 30 Tage maximal dran. Ja, mittlerweile eher weniger. Und
nach Adam Opel drehst du halt 3 Seiten am Tag.
Du drehst 3 Seiten Text am Tag, ja. Und da hast du irgendwie, eigentlich hast du, wenn du einer von drei Personen bist, hast du pro Seite halt 3 Sätze. Wenn überhaupt.
Ja, und so eine Seite sieht ja jetzt nicht aus wie eine Zeitungsseite oder eine Buchseite, sondern das heißt, da steht Erkan sagt und dann steht da, hör krass, was geht? Dann kommt erstmal
Leerzeile,
Absatz, Zeile, ja. Pause, Leerzeile. Dann kommt Stefan sagt, was? Dann wieder also auf der ganzen Seite sind vielleicht maximal 12 Sätze, ja? Davon sind 3 von dir. Also das kann man sich schon mit, vor allen Dingen, die haben natürlich schwierige Sätze gehabt, wie von wegen.
Boah, krass, ja. Das kann man sich schon drauf schaffen, dachte ich mal. Und dann gab es ja doch schon krassere Blöcke, oder?
So. Ja, und dann kommt der Drehtag, wo er sagt, ja, wir drehen heute doch das andere. Ja, was? Ja, die eine Szene, was? Ja, wo du diesen Rede hältst.
Ja, genau. Was? Wo du alle mega krass motivieren musst.
Ja, okay, cool. Machen wir erstmal so das Publikum, wie die Leute, die zuhören, die Rede halten und so. Nee, wir machen erst das. Da bist du noch frisch. Das Licht ist gerade super. Wir haben das so eingerichtet, die Kamera. Du hältst jetzt dein Monolog, die Motivationsrede, kurz zum Finale. Wir alle gegen den König von England. Ihr Schotten, wir kämpfen. Und du musst sie überzeugen und das ist am Anfang bist du traurig und dann siehst du niedergeschlagen und dann redest du über den Tod und dann was motivierst du die auch alle.
Noch, nicht nur reden.
Und dann zum Schluss hältst du diese mitreißende Rede, die ein Politiker nach 20 Jahren Bundestag noch nicht raus hat, die schießt du jetzt mal raus, aber mit diesen schwierigen Begriffen.
Hey Stefan, du kannst doch jetzt nicht auschecken. Du kriegst auch mein Katholikum sammeln. Und mein meinen Fernseher.
Ganz kurz mal auf Toilette.
Ja, genau.
What the fuck? Ich hab gedacht, die Szene ist morgen dran.
Der beste Trick ist so, oh krass, ich habe mich gerade voll gekleckert. Ich muss nochmal zurück ins Kostüm.
Das ist auch mein Horror-Albtraum auch mal, dass ich so trinke. Ich drehe endlich mal wieder einen richtig geilen Film. Und dann kann ich null Text. Und dann will ich den Text lernen und dann finde ich mein Drehbuch nicht. Und dann will ich mir vom anderen Drehbuch ausleihen, dann sind die Seiten verklebt. Und dann hörst es ticken, weißt du, hörst es ticken. Und es kommt immer näher, dass ich den Text, nirgendwo den Text. Und das habe ich auch schon beim Theater. Ich habe auch schon mal gedacht, ich muss Theater spielen, so Albtraum.
Hast du auch, kenne ich solche Albträume.
Und die Vorführung ist einen Monat weg. Und ja, passt schon. Und ich denke mir, ja, okay, bei den Proben, das geht schon immer irgendwie und so, heute machen wir eine andere Szene. Und dann ist der Tag, der wird einen Tag vorgezogen, die Aufführung, die Uraufführung.
Und ich habe das Drehbuch noch nicht ein einziges Mal in der Hand.
Ich habe es nicht einmal gelesen. Ich kann mich in den Arsch treten. Ich habe es nie. Und dann will ich es jetzt irgendwie. Ich denke mir, ich kann es irgendwie. Es gibt, ich muss auf die Bühne. Und es sind ein paar tausend Leute. Und ich muss jetzt diese das und nirgends. Und ich denke, ich krieg's irgendwo. Nirgends ist das scheiß Drehbuch.
Das ist Wahnsinn. Ich kenne diesen Traum. Und dann läufst asozial. Du rum. Und dann merkst du, ich habe ja nicht mal ein Kostüm.
Ja? Gar
ich habe nicht mal was an.
Ja. Und dann gehst du in deine Umkleide und da liegt die Frau deiner Träume, liegt nackt da, spreizt die Beine und sagt, komm her.
Und du sagst, so, nee, ich muss auf die Bühne.
Und du denkst, nee, okay, das mache ich jetzt. Und in der Sekunde, wo du dich auf sie drauflegen willst, ja, verändert sich ihr Gesicht, sie wird ein Riesenmonster, die Tür geht auf und ein anderes Monster kommt rein. Was machst du mit meiner Frau? Und du denkst, what the fuck? und dann sagen sie wieder, ich hoffe, du hast. Und? Hast du gut geträumt? Oder träumt was Schönes?
Digga, ey, ohne Scheiß. Das sind diese Anxiety-Träume. Ich kenne die voll.
Träume sind immer scheiße.
Ja, es gibt nie richtig geile Träume.
Man träumt doch nur, um was zu verarbeiten. Und Träume sind immer so, das ist wie so eine Karotte, die wird dir vor die Nase gehalten. So, kurz bevor es geil wird, wachst du auf oder irgendwas Beschissenes passiert.
Ich habe mal gehört, man kann bewusst träumen. Dass wenn man weiß, dass man träumt, dass man dann alles kann, dann kann man sogar fliegen und so. Der Witz ist nur, man weiß nie, dass man träumt. Und als Tipp, zähle deine Finger. Weil es stimmt nie alles im Traum. Das heißt, wenn du deine Finger zählst und du merkst, du hast nur 4 Finger oder 6 Finger oder sowas, dann weißt du, es ist ein Traum.
Und stimmt, ich hatte schon mal 2 Penisse und die waren beide richtig lang.
Ja, das war ein Traum, Erkan.
Zum Glück.
Zum Glück.
Stell dir mal vor, du hast 2 Penisse und einer ist immer, dachte, und ich, was mit mir? Sorry, es war schwer genug, die eine aufzureißen.
Ich nutze ja immer diesen Rucksack. Ja, dann bräuchte ich das Handtuch nicht mehr.
Na gut.
Ja gut, ja. Okay, wo waren wir stehen?
Wir wollten mal filmen, Kamera-Department. Also Kameramann, war bei uns Stefan Schuh, der Bulli hat ihn da richtig kennengelernt.
Das
war die haben doch viele Filme nachgemacht.
Haben die nicht auch schon bei der Bulli-Parade zusammengearbeitet? War der Stefan Schuh nicht auch sein Kameramann bei der Bulli-Parade?
Das weiß ich nicht. Und der Darius stand dann daneben und hatte immer ganz schärf, was geil war, er musste immer alles scharf drehen. Also, weil er dreht so wie, der ist quasi, der hat dann extra bei sich in der Hand so eine Fernbedienung mit so einem großen Rad und hat immer die Schärfe gedreht. Und das Geile war, egal wo wir waren, er hat halt derjenige, der für Helligkeit und Schärfe zuständig war, hat immer eine Sonnenbrille getragen.
Ja, stimmt. Der war mega cool. Der hat
sehr vertrauenserweckend.
Das war auch krass. Also du standst da irgendwie so 1,50 Meter von der Kamera entfernt und dann hieß es so, jetzt nehmen wir mal die Schärfe und dann hat er so ein Meter, so ein Maßband genommen und hat von der Kameralinse oder vom weiß nicht, was es dann war, von dem Punkt, wo es auf den Film trifft, bis zu deiner Netzhaut quasi den Abstand gemessen.
Bis zum Reflexspiegel, oder? Spiegelreflex ist ja letztendlich Spiegelreflex.
Reflexspiegel, wahrscheinlich, ja genau, bis du dahin.
Also war es damals
so. Und dann hat er diesen Abstand hat er dann quasi so auf seinem Schärfenziehrad quasi markiert. Und dann, wenn du an eine andere Position gegangen bist, hat er den Abstand auch markiert. Und dann hat er geübt, wie er quasi von dem Punkt zieht, während du diesen Abstand gehst, zum Beispiel.
Ja. Das war oder hat halt dann gemessen mit dem Dings.
Mit so einem Laserding oder mit so einem Lichtding. So.
Ja, ja.
Es war echt, echt interessant. Und dann gab es halt noch den zweiten Kameraassistenten. Der hat den dann immer auch, also ich glaube, der Kameramann hat gesagt, gib mir mal eine 16-12er Linse. Dann hat Dario gesagt, 16-12er Linse. Ach. Dann kam der zweite Assistent, hat die dann geholt. Dann hat der Dario die eingesetzt. Irgendwie sowas, oder?
Ja, der Matthias war, der Dario war nur für Schärfe zuständig. Der und für die Kommunikation mit dem Weiter. Die Kommunikation mit dem Stefan Schuh, mit dem Kameramann.
Der musste nichts Handwerkliches ein-
und ausbauen. Der Kameramann, wenn er gut drauf war, hat er zum Kameraassistenten mal auf die Schulter geklopft. Aber ansonsten war das halt King. Der Kameramann ist Kaiser, der Kameraassistent ist King und dann kamen halt die Angestellten. Und da war der Matthias, der war verantwortlich dafür, der durfte immer die Objektive bringen.
Ja.
Und vor allen Dingen hat er die Mega-Aufgabe gehabt, früher halt, heute wäre es Datensicherung.
Akkus wechseln,
alles durfte der Assistent dann auch mal, aber der Assistent vom Assistent. Aber Matthias war super verantwortlich dafür, dass die Filmrollen, dass da erstens Film drin war und dass der Film, der war in diesem schwarzen Zelt mit den beiden Armen, wo man reinlangen konnte. Also er hatte quasi blind aus diesem schwarzen Gehäuse den Film rausgenommen und dann in die Dose gemacht zum Entwickeln. Das heißt, die Arbeit von 3-4 Stunden war halt in seinen Händen.
Alter, stimmt, oder? Ja, klar.
Und der andere Dude war halt dann dafür verantwortlich, der durfte dann, der war eigentlich meistens am Kamerawagen, hat dann die Objektive ordentlich eingeräumt, hat beschriftet und was weiß ich, was war so.
Die hatten so ein Lager von so Material von Ari mit dem Kamerafilmmaterial, 35 mm, Negativfilm, der musste dann im Dunkeln in das Gehäuse gepackt werden, auf die Kamera gesetzt, wo es dann belichtet
meistens wurde. Meistens im Kamerawagen, ja. Die hatten entweder so einen großen Rollwagen, Kamera, wo alles drauf war, oder halt dann diesen kleinen Sprinter für das ganze Kamera-Equipment.
Und dann wurde das nach dem Dreh, wurde das belichtete Material zu Ari noch gefahren. Da wurde es dann entwickelt und da haben die geschaut, ist es was geworden oder nicht.
Ja, da gab es abends dann den Anruf, den Tag oder Mittag so, ja, das Zeug von gestern ist jetzt entwickelt worden, ist alles okay.
Ja.
Durchatmen.
Voll, oder?
Glück gehabt, ja.
Und wir hatten Glück, dass wir auch einmal Muster mitgucken durften. Es war aber Stummfilm, da war kein Ton mit dabei.
Es war damals. Heutzutage ist es so, du drehst so einen Film und kannst halt so, ich meine, das ist ungefähr so, wie früher warst du froh, dass du ohne Kabel telefonieren kannst. Heute kannst du mit dem Handy ein Porno drehen, nebenbei beim Ficken.
Nebenbei,
kein Problem. Ja. Stellst es einfach hin, zur Sicherheit. Falls sie sagt, sie war nicht einverstanden.
Einfach mal mitnehmen, ja. Ja, war crazy, oder?
Ja.
Allein und der dann Gedanke, natürlich dass man an einem Tag dreht und das Material war nicht gut. Es gab Materialschaden oder sowas. Dass einfach fehlerhaft das Material geliefert wurde von Ari zum Beispiel oder so.
Gab es ja einmal.
Vor, aber ist sogar
ein Drehtag kostet 50.000 bis 100.000 Euro, der war halt an einem Arsch.
Ja.
Hat man einkalkuliert. Ist so wie wenn du da 1850 in Urlaub gefahren bist, weißt du, halt früher so, als wir noch Kinder waren, hat man einfach nur eine Kamera gehabt, eine 35mm Kamera mit 34 oder 32 Bildern. Und da hast du bei jedem genau überlegt, was du machen musst und bist aus dem Urlaub zurückgekommen, hast dann die 3 Filmrollen gehabt und erstens...
Ach, Fotos,
ja klar. Fotos, ja, ist ja das gleiche Material.
Ja.
Und dann hast du es entwickeln lassen, hast gesehen, oh krass, es hat dann beim Entwickeln 20 Euro gekostet und dann waren von den 20 Bildern, wenn du Glück hast, waren so 7 Bilder waren scharf. 7 waren richtig belichtet und 7 waren scharf und richtig belichtet.
Aber von den 7 guten hast du auf 3 blöd geschaut.
Ja, also war der ganze Film, die ganzen Fotos waren halt so 3-4 okay.
Ja.
Nicht so wie heute machen, Handy, wüt. Das war damals so geil. Oder, ja, es war sowieso alles schwarz, weil bei der Einreise- oder Ausreisekontrolle in dem Land hat halt der Security, der Scanner hat die Filmrollen kaputt gemacht.
Stimmt, das ist ja auch passiert.
Voll
oft. Boah, krass. Ja, Junge, ich fand es auf jeden Fall, ich fand es mega beeindruckend, wie viele Leute die Kamera bedienen, einfach nur damit sie läuft. Und dann hat die sich noch nicht mal von A nach B bewegt. Das heißt, es gab noch ein ganzes Team, das den das Schienen gebaut hat, das den Kamerawagen geschoben hat. Das hat ja auch ewig gedauert. Und dann musste auch noch das Licht gesetzt werden. Mich hat mal einer, es war jemand, der hat im Twitch-Kanal hat er kommentiert, hat gesagt, ich glaube, dass der Film Gegen die Mächte der Finsternis war ja euer teuerster Film, weil da gibt es die Szene, wo die Frau den Fernseher kaputt haut. Ja.
Weil der kaputt gegangen ist.
Weil der Fernseher kaputt gegangen ist.
Warte.
Da dachte ich mir, Moment, wovon redet der?
Du bist es, Junge.
Ja, da hatten wir halt irgendwie so einen schrottigen Fernseher, der irgendwie, keine Ahnung, ja. Der wurde halt so präpariert für ungefähr das Fünffache von dem, was er kostet. Der hat gar nicht funktioniert. Der wurde für das Fünffache, was er kostet, so präpariert, dass man ihn kaputt schlagen kann.
Da war ein Greenscreen drauf, wo nachher ein Bild reingescannt wurde.
Ja, schon. Und deswegen war der Film so teuer. Wenn die Leute gar nicht checken, wie teuer das überhaupt ist. Unser erster Drehtag, wir sind in eine Wohnung gegangen, die wurde angemietet, um da drin zu drehen. Und diese Wohnung wurde allein schon komplett umgebaut. Da wurden Wände reingezogen, die Wände wurden... Es wurde neu tapeziert, es wurde eine Rentnerküche reingebaut und nachher wieder rausgebaut. Die Küche von meiner Mama.
Das war mir gar nicht von deiner Mama, die Küche.
Nein, das war eine Wohnung, das war doch da ums Eck, da weißt du schon, Schleißheimerstraße, Ecke.
Stimmt, es war gar nicht in der Perlach, eben.
Ja, genau. Da haben die eine Wohnung genommen, die war größer, wo man sich frei bewegen konnte, wo Kamerawagen fahren kann und so weiter und Team sich bewegen kann. Und haben die in die große Wohnung, haben sie dann quasi noch ein bisschen so kleine Leute-Wohnungen reingebaut.
Völlig krass. Das war geil, der erste Drehtag war baff, ja.
Dann wurde es wieder rückgebaut danach. Die Leute, die Wohnungen vermieten, die kriegen ja, glaube ich, pro Tag eine komplette Monatsmiete und die Garantie, dass es danach wieder zurückgebaut und alles renoviert wird.
Ja, cooles Business, ey. Schon, ne? Aber heutzutage ist es ja anders, das ist klar. Was? Also, wir reden ja wie Oppis da von damals, gerade dass es nicht schwarz-weiß. Wir können ja froh sein, dass es bei uns schon Farbe gab und Ton.
Ja, und Ton.
Heutzutage machst du es ja einfach lässig digital, haust das Zeug raus. Aber ist auch nicht einfach. Kostet auch ein Geld. Das Licht ist immer noch teuer. Und das Witzige ist, das ist wie so bei allem. Ne? Du denkst dir, ja, okay, früher war das voll kompliziert. Aber früher hast du einmal eine Kamera gekauft und das war's. Heute kaufst du eine Kamera, ja. Da brauchst du zwar keinen Film mehr, aber die Kamera ist halt dann so nach 2 Jahren nichts mehr wert. Die kostet, wenn du sie kaufst, 100.000, 200.000 Euro. Das ist wie mit Computern, mit Grafikkarten. Ja. Und dann willst du 2 Jahre später wieder einen Film, ja, da brauchst du eine neue Kamera. Die Kamera, ja, was, da gibt es ja die so und so Kamera jetzt, die ist aber viel geiler. Die musst du haben, die kostet dann wieder 200.000 Euro. Sagt, ich habe doch gerade erst so, eine Kamera.
Und die ist nicht mehr mit dem Objektiv kompatibel. Ja,
genau, früher hast du eine Kamera vererbt oder so, weißt du, was ich meine?
Ja, schon. So eine Ariflex, da wurden einfach jahrzehntelang, konntest du damit arbeiten. Und auf einmal geht das Alexa Betriebssystem 7. von der Kamera nicht mehr zusammen mit dem Akku.
Ja, so wie das Apple Watch, weißt du, was ich meine? Naja.
Aber ich fand es echt mega beeindruckend. Und wie lange das dauert, bis mal so eine Minute gedreht ist. Und was überhaupt, wie viel Gewerke, wie viel, das ist einfach so. Wir durften ja nicht mal selber anreisen zum Film. Ja. Wir wurden ja abgeholt von einem Fahrer, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du sagst, sorry, ich bin ein bisschen spät, ich habe verpennt oder ich stehe im Stau. Ja, das musste halt alles abgesichert sein, dass sowas nicht passiert. Das haben die ja uns nicht mal zugetraut, dass wir pünktlich kommen. Und wir haben damals gesagt, als die gesagt haben, Jungs, der Film wird vielleicht ein bisschen teurer, wir müssen irgendwie schauen, dass wir Kosten sparen. Wie schaut es denn mit euren Gagen aus? Und wir so, ey, warte. Unsere Gagen. Unsere Gagen, ey.
Sind heilig.
Wie heißt der Film nochmal? Ja, der Film heißt Erkan und Stefan, oder?
Und nicht Erkan, Stefan ohne Gage.
Und wer hat sich die Figuren ausgedacht? Und weswegen glaubt ihr, dass viele Leute ins Kino gehen? Weil man uns schon kennt, oder? Also wie, pass auf, wir machen. Aber wir sind ja keine Unmenschen. Wir kommen euch entgegen, haben wir gesagt. Mhm. Erkan ist übrigens gerade am Pfeife anstecken. Wir sind überhaupt nicht abgehoben. Schmauch.
Digga, ich sitze hier auf Mallorca, trinke einen teuren Rotwein, rauche eine Pfeife. Ich bin noch nicht abgehoben.
Dann bist du überhaupt nicht abgehoben, Digga, ne?
Könnte auf einer Yacht sitzen. Die wird übrigens dieses Jahr doch noch nicht fertig.
Ach, so ein Scheiß, Mann. Was ist los?
Schiffsbau, die ganzen, so viel. Der Gebrauchtmarkt ist voll mit ehemaligen russischen Yachten. Ja. Jetzt lassen die Chinesen ganz viele Yachten bauen, du kommst echt nicht hinterher. Jetzt die Amis.
Die Wartezeit, oder? Ach, scheiße, ja.
Die Deutschen verkaufen alle ihre Yachten.
Okay, das wäre eine. Und die Briten auch, oder?
Die wollen ja nicht von der Insel runter, das braucht ein Schiff.
Nee, das Krasse war, wir haben dann gesagt, pass auf, wir kommen euch ein bisschen entgegen. Wir brauchen nicht jeder unseren eigenen Trailer. Wir brauchen nicht jeder unseren eigenen fetten Wohnwagen. Wir sind da, oder? Wir sind bodenständig.
Fand ich super nice, wo wir gesagt haben, ey, das ist jetzt wirklich ein Entgegenkommen. Ja, weil normalerweise hat er, klar.
Der kann und ich und
uns halt.
Öfter auch gemeinsam Text noch machen.
Man wartet, Wohnwagen heißt ja, man wartet ja viel. Man denkt ja immer, so weißt du, man denkt, wenn du dich nicht auskennst, man dreht einen Film, okay, 90 Minuten, Tag, 8 Stunden, okay, da kannst du locker Filme drehen. Nee, du drehst halt am Tag nach dem ganzen Aufwand, hast du vielleicht 3-5 Minuten im Kasten.
Maximal.
Netto. Ja. Weil du musst ja, wie gesagt, von der einen Seite, von der anderen Seite Licht umbauen, woanders hinfahren und so weiter und so krass. Und in der Zwischenzeit, Schauspielerei ist wahnsinnig viel Warten. Du wartest erstmal. Dass das eingerichtet ist, dann dass du dann auf dich drehst, dann auf den anderen, dann die Szene ohne dich. Du bist Schauspielerei, ist unglaublich viel warten. Und wenn es dann schifft und überhaupt, damit du fit bleibst und nicht krank wirst und überhaupt, damit du nicht blöd im Weg rumstehst, hast du einen Wohnwagen. Wenn du einigermaßen ein Superstar bist.
Da hast du deine privaten Sachen, da hast du deine, da liegen deine Klamotten zum Umziehen und so, da kommt dann Kostüm her und so weiter. Maskenmobil,
du hast dein Ersatzhandtuch gehabt, ja. Normalerweise, genau. Bei mir waren Massive Bunnies und haben drauf gewartet. Ich habe dann die ganzen Bunnies, du kommst in meinen Wohnwagen, ich muss kurz zur Szene. Ich bin manchmal aus dem Wohnwagen raus, obwohl ich keine Szene hatte, und dann bin ich dann wieder wichtig zurückkommen. Ja, und habe dann geübt mit den Bunnies, mit der Jelila. Da wollte sie jemand dabei. Die hat an der Tür von meinem Wohnwagen gekratzt.
Ja. Von drin.
Ja, war Schauspieler, wollte ich noch sagen. Schauspieler, wahnsinnig viel warten. Du wartest immer das auf deine Szene. Und das meiste wartest du eigentlich das Rest vom Jahr, dass du bald wieder einen Film drehen darfst.
Das ist wahr. Oh, man! Absolut, Mann, absolut. Ja, wir hatten das Glück, wir waren eigentlich fast in jeder Szene von dem Film.
Ja, wir müssen es nur erklären mit dem Wohnwagen, genau.
Ja, genau. Und da haben wir gesagt, Leute, wir sparen einfach auf jeden Fall schon mal Kohle, indem wir beide auf einen Wohnwagen verzichten. Wir teilen uns einfach einen. Und wenn, keine Ahnung, dann haben wir so augenzwinkernd gesagt, wenn die Alexandra Nell möchte, dann kann die auch sich mit uns, aber das glauben wir nicht, die soll schon ihren eigenen Wohnwagen haben. Und dann haben uns die Produzenten angeschaut, haben gesagt, Jungs,
welcher
es gibt
Wohnwagen?
Keine Wohnwagen.
Ihr könnt ein Statement bringen.
Ihr steht halt irgendwo rum, ja. Wir haben irgendwelche Klappstühle, da könnt ihr euch hinsetzen. Dann gibt es dann vielleicht noch einen Kaffee und vielleicht noch einen Snickers oder so. Aber Wohnwagen gibt es wirklich nur, wenn wir einen Außendreh haben und wenn es da wirklich keinen Aufenthaltsbereich gibt. Aber da sind dann alle Schauspieler drin.
Und ich hatte halt so voll. Ich habe Panik bekommen. Ich habe voll auf den Dicken gemacht und gesagt, was geht überhaupt? Und so.
Ja.
Ich habe bei den Bunnies gesagt, ich habe einen Wohnwagen, die können immer mit ans Set kommen. Ich habe vor den Dreharbeiten gesagt, jetzt wusste ich, in Dreharbeiten bin ich immer ins Stübel gegangen, sage, Bunnies, pass auf, wir drehen jetzt einen Film und so. Dann lässt Stefan doch auf mitspielen und so. Ja. Dann heißt er eigentlich Erkan und Stefan, wahrscheinlich steht es gleich groß auf dem Plakat. Es war für mich blöd, dass du dann gleich groß auf dem Plakat gestanden bist. Dann. Aber man hat gesagt, die könnt dann bei mir im Wohnwagen und so. Und die haben Strohhalme gezogen, wer bei mir im Wohnwagen mich. Ich habe gesagt, ich brauche halt. Also ich brauche jemanden, der auf meine Masseuse, dann jemand, der auf meine Kette poliert, ja. Der mich poliert, ja.
Getränk gekühlt.
Den Dönerspieß poliert, stehst, was ich meine? So.
Und dann einfach so, sorry Bunnies, heute ist gerade schlecht, wir haben einen extrem, extrem vollen Tag, also da keine Zeit. Versucht, dass morgen vorbeikommt. Ja. Immer weiter.
Es war ganz cool, als wir dann Wohnwagen hatten, ich habe dem Stefan geteilt und es ist nicht so cool, wir müssen uns auf die Rolle vorbereiten und so. Ich habe dann immer gesagt, das habe ich dir nie erzählt, oder?
Nee.
Ich habe den Bunnies gesagt, ja, der Stefan, der mag das nicht so, der will sich auf die Arbeit konzentrieren und der will nicht, dass von Bunnies gestört werden nach dem Dreh, okay. Aber beim Dreh will der Stefan nicht, dass der Bunnies, ich wollte halt nicht, dass die ganzen Bunnies, dass ich da weiß, der Wohnwagen da rumquietscht und du sitzt dann da irgendwo, keine Ahnung.
Ach, du hast mich quasi als Minus-Wingman genutzt, um die Bunnies fernzuhalten.
Das war Rücksichtnahme, war das?
Ja, das finde ich gut.
Es war Rücksichtnahme auf dich, ich wollte dich halt nicht in so eine Situation bringen, weißt du, was ich meine?
Danke, Mann. Ey, jetzt, wo ich das erfahre, ich weiß gar nicht, ich bin so mega dankbar dafür. Digga, wir waren einfach viel zu brav damals. Wir hätten einfach viel mehr.
Wir sind überhaupt viel zu brav.
Viel zu brav.
Wir haben, jetzt ist es raus, eigentlich ist es ein extra Podcast. Haben wir schon im Backstage gebumst? Ja, noch nie.
Du auch nicht?
Gar nichts. Nicht mal geknutscht, gar nichts. Aber wirklich gar nichts.
Ich auch.
Du auch nicht, oder? Nee. Wir sind ja im gleichen Backstage immer.
Ja, never. Einfach gar nichts. Auch nicht miteinander. Ja, alle
ich glaube,
so,
es liegt gar nicht mal daran,
die Alexander Neldl und so. Und das Einzige, was ich sagen kann, ja, keine Ahnung, die war halt voll nett und danach ist sie die Wanderhure geworden. Was irgendwie so komisch klingt, aber die hatte dann voll Erfolg gehabt mit dieser Filmreihe Die Wanderhure, oder? Und wir haben dann.
Also, wenn wir ihr damals gesagt hätten, pass mal auf, Barney, komm, lass uns ein bisschen. Du bist eh bald die Wanderhure.
Ja.
Wenn du das aber damals zu ihr gesagt hättest, dann hätte sie gesagt, da hätte sie dir voll einen runter.
Digga, ich habe damals gedacht, wir sind so wahnsinnig viel älter als die. Wir waren damals, keine Ahnung, 28 Jahre alt oder sowas, oder? Und sie war 22, 23. Das war einfach so gemessen am Altersunterschied, war das damals voll viel. Schon,
heute
oder?
Heute würde ich sagen, Hauptsache unter 40.
Hauptsache unter 40. Die ist, glaube ich, 45, die Alex.
Die hat sich bestimmt top gehalten, bestimmt.
Safe, safe. Und, aber wir konnten damals, wir fanden die voll, voll nett und die war super sympathisch, aber es gab halt sonst so wenig so Schnittmengen mit ihr, oder? Wir haben Spaß gehabt,
du
wir haben viel gelacht.
Du warst doch mega verliebt in die, oder? Sei
ich
doch ehrlich.
Ich war schon verknallt mit in sie, ja. Aber ich habe gemerkt, es gab diese eine Szene, wo ich diese Traumsequenz habe, wo ich sie heirate.
Weißt ja, du eben.
Ja, und habe ich gemerkt, wie mich das mitgenommen hat. Und dann habe ich auch, ich habe dann auch nachts geweint nach dem Dreh, weil ich mir gedacht habe, das wird immer eine Traumsequenz bleiben und so. Weil die kennt halt so viele Leute aus dem Filmbusiness und die macht das schon viel länger als wir und ich werde nie an die rankommen.
Die kann ja jeden haben.
Die kann jeden haben, ja. Und ich bin der Typ mit dem Handtuch.
Traurige Geschichte eigentlich. Bist du drüber hinweggekommen, oder?
Niemals so richtig. Niemals so richtig.
Ich habe es anders gemacht. Ich habe einen zweiten Film mit Tana gekrallt.
Ja, stimmt. Du hast die Bettina Zimmermann geklärt damals. Absoluter Respekt, Bruder.
Wusste ja keiner, ja? Wusste ja keiner.
Muss ich mal sagen.
Drei Jahre.
Warst du mit ihr zusammen? Wow, krass.
Die ersten zwei Jahre hat keiner gewusst.
Ja. Was macht die eigentlich jetzt? Warte, ich sag dir, was sie jetzt macht.
Was macht sie jetzt? Bin gespannt.
Die ist hier drin.
Im Dolch drin, die Tana.
In dem Dolch.
Könnte man mal wieder rausholen. Meinst du, die ist alt geworden, die Tana? Nee, oder? In dem Dolch.
Nee, das hält super frisch. Die ist ja schon ein paar tausend Jahre alt gewesen. Und wenn ich jetzt...
Die Bettina Zimmermann sieht immer noch Bombe aus. Also muss ich mal sagen... Wenn sich jede Woman of the Year von FHM oder was es war, so gut gehalten hätte.
Wow.
Oder?
Absolut. Also, Bettina ist krass, sieht krass gut aus. Echt Hammer. Muss man schon sagen, ja? War einfach die, als wir die gecastet haben, okay, das ist ja der zweite Film, als wir die gecastet haben, da haben wir aber alle gesagt, okay. Bombe, das ist sie, ja. Egal.
Also,
egal.
Bleiben wir im ersten Film, genau.
Im ersten Film, Alex Neldl, ja. Und dann haben wir uns mit ihr, wir haben mit ihr schon viel Spaß gehabt und viel gelacht und lustige Sachen. Und wir haben über sie einen krassen Anwalt kennengelernt, ja. Und wir haben damals, die hat damals kurz davor, hat die mit dem Peter Torwart Bang Boom Bang gedreht. Weißt du noch?
Ja, yeah. Klar, den haben wir dann angeschaut, im damals Kunstpark Ost, im Open Air Sommerkino.
Genau, da sind wir da gemeinsam
mit Alex zusammen
nach dem Filmdreh und haben den Film angeschaut. Und was auch noch speziell war bei dem Filmdreh war...
Sein bester Film, muss ich sagen, der ist super, der Film.
Super Film, absoluter deutscher Legendenfilm, wenn du mich fragst. Wir haben gedreht während der Sonnenfinsternis.
Oh ja.
Das war auch krass.
Da kam der Lichtler.
Da kam.
Alle haben eine Lichtbrille aufgehabt. Der Bulli hat dann extra Lichtdrehpause gemacht. Der Bulli hat bei der Sonnenfinsternis Drehpause gemacht. Und das sage ich über den Workaholic. Was die wenigsten wissen, der Bulli hat sonst keine Pause gemacht. Der hat sogar Silvester von 99 auf 2000, als alle gedacht haben, die Welt geht unter und jetzt machen wir nochmal Party, hat er unseren Film geschnitten, unseren ersten.
Der war Silvesternacht? War der im Schneideraum? Krass, oder? Was für ein
Workaholic. So geht die Legende.
So geht die Legende, ja. Mit dem Alexander Dittner gemeinsam. Super Cutter, mit dem hat er immer zusammengearbeitet. Also die Zusammenarbeit mit dem Bulli war mega cool. Jeder hat ihn aus der Hand gefressen. Jeder wollte dem Bulli alles recht machen. Das war so toll.
Ja, jeder wusste, da passiert was Besonderes und der hat super Laune am Set verbreitet. Der war wie so ein kleiner, also auf der einen Seite war wie so ein kleiner Junge, der sich die ganze Zeit freut, was er da macht. Auf der anderen Seite war er immer so hochprofessionell, so alle gesagt, das wird der neue Steven Spielberg. So haben sie alle gesagt.
Schon, ja. Und der hatte auch so Ideen, wie er aus dem kleinen Budget viel rausholt. Ich sag nur Thema Helicam, kommt man bestimmt gleich noch darauf. Aber auch so kleine Sachen wie Flucht durch den Gang, wo der dieser komische Pitbull-Hund, wie hieß die nochmal?
An Anni, das war dieser harte Pitbullhund, der uns jagt. Im Film sieht es aus, wäre der echt gefährlich gewesen. Aber das hat ungefähr 2 Stunden gedauert, bis der Hund überhaupt mal einigermaßen schneller als eine Schnecke von A nach B gelaufen ist. Weil die Anni kam an sehr total voll verpressen und hat gesagt, schieb die Wurst in den Arsch. Und Anni, komm! Und die Besitzerin von Anni war ganz verzweifelt, weil die Anni hat an dem Tag einfach keinen Bock gehabt. Ja. Die hat Migräne gehabt. Die hat alles getan, nur nicht uns gejagt.
Und der Hund sollte auch irgendwo an den Wohnwagen hinpissen und dann sagt doch da einer von den Agenten, sagt, du, das ist eine Rüde. Und der Hund hat aber kein Bein gehoben, weil es ein Weibchen war.
Genau, Tim Wilde und der andere Luke Feit.
Krass. Die waren cool besetzt, die beiden. Und auf jeden Fall dieser Flur, wo wir den Flur entlang laufen, den hat der Bulli extra mit tapezieren lassen, mit senkrechten Streifen links, rechts, damit es beim Rennen, dass es nach mehr und nach schneller aussieht, wenn dann die Kamera fährt. Mhm. Also einfach.
Ja, so viele coole Tricks drauf gehabt. Was wir auch gelernt haben beim Drehbuchschreiben mit den Jungs, haben wir das schon, glaube ich, im letzten Mal erzählt, ne?
Mit den Drehbuchautoren?
Ja, dass ein Film auch von der Story tragen muss. Also das witzige Film, Obertrick, da muss die Story trotzdem funktionieren. Deswegen fängt unser Film ja so spannend an. Weil die alle gesagt, wir gehen in einen Comedy-Film an, das ist erst wieder für die ersten 10 Minuten, denkst du, bist ein Actionfilm. Aber dadurch hast du die Story halt geglaubt. Du warst die ganze Zeit bei der Story dabei. Ja, das haben wir auch gemerkt beim Drehbuchschreiben und auch durch den Bulli, dass man gesagt hat, ey,
wenn die Story
ohne Witze funktionieren.
Genau. Ganz genau. Und dann kommen wir so als so Fish out of water, sagt man doch so, die einfach überhaupt nicht reinpassen, kommen da in diese Geschichte rein und stellen alles auf den Kopf. Und dann funktioniert's. Ne? Aber theoretisch.
Heutzutage machen sie es andersrum. Immer gleich einen Superheldenfilm, ja? Ja. 5 Characters in Haupt und die machen super Witze.
Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ich hab mich da echt gut aufgehoben gefühlt im Ding. Und auch mit dem Bulli. Und der Bulli hatte beim Dreh immer eine Person im Nacken. Das war der Uwe. Der war der Produktionsleiter. Der hat nämlich, dessen Job war, das Budget im Rahmen zu halten.
So war quasi der Lindner vom Set.
Ja, schon, genau. Der war der Finanzminister. Und der hat immer zum Bulli gesagt, pass auf, wenn wir heute keine Überstunden machen, wenn wir heute keine extra Kosten haben, wenn wir alle im Budget bleiben, dann bekommst du am letzten Tag deine Helicam.
Und die Helicam hört sich jetzt heftig an, aber das war damals quasi, das was heute eine Drohne ist, was du beim Obi oder beim Bauhaus für 20 Euro kaufst, das war damals der heißeste Shit, dass quasi so ein Ding von einem ferngesteuerten Helikopter mit einer Kamera gesteuert wird und du über Fernsteuerung die Kamera drehen und stinks kannst. Also was quasi heute jeder Ukrainer in der Werkstatt baut.
Ja.
Im Keller. Im Plumpsklo.
Das war wirklich, vor allem die Kamera ist ja eine schwere Arri-Kamera. Die hat ja allein schon, weiß nicht, was hat die, gewiegt? Weiß nicht, 20, 30 Kilo? Die Kamera war schwer. Und die musste von einem Helikopter, von einem Modellhubschrauber, musste die erstens gesteuert werden, zweitens musste da jemand per Fernsteuerung die Kamera noch bedienen, Schärfen ziehen. Das war absolut ein fettes Ding. Da haben 3 Leute haben diesen Helikopter.
Vor allen Dingen starten, ja, weil es war ja nicht so starten und da hat sich ja eine Filmrolle gedreht, die Geld gekostet hat.
Ja, eben, genau. Und das heißt, es war so diese Karotte, die der Produktionsleiter den ganzen Film über dem Bulli vor der Nase hingehalten hat. Wenn du im Rahmen bleibst, in den Kosten bleibst, dann kriegst du am Schluss deine Helicam, um die Opening-Sequenz von dem Film zu drehen, nämlich der Flug über die Wasseroberfläche vom Hamburger Hafen.
Oh. In Wirklichkeit irgendwie der Seitenarm vom Regensburger Minihafen, aber ja, der hat so aussehen lassen, dass es der Hamburger Hafen war.
So geil, oder? Und dann ist die Kamera über die Hafenfläche geflogen und dann senkrecht hoch in die Luft, dann direkt 90 Grad nach unten gefilmt und von oben über so ein Autodach gekreist. Bis dann die Türen aufgeben von den Autos und Leute aussteigen. Und dann war erst der Schnitt, Füße treten auf den Boden und dann wurde in die...
Geiles Ding, ja.
War richtig geil. Hat der Bulli echt...
Es war bekommen. Wirklich so viele Leute, die im Kinofilm geschaut waren und gesagt, boah krass, ich bin erstmal total gebannt gewesen von dieser Anfangssequenz. War halt damals echt was. Ja, heutzutage, ja, aber damals...
Standard,
heutzutage dreht es... Wenn du für Influencer, wenn du auf die Influencer, wenn du das Influencer-Abitur machen willst, musst du das als Bewerbungsding haben.
Ja, schon. durch eine Gebäudewand durch, vom Universum aus in ins Gebäude rein, dann die Treppenhaus runter, ins Auto rein, in die Eingeweide der Person. Ja.
Was bei uns als Hollywood-Anfangssequenz rübergekommen ist, ja, ist heutzutage ein gescheitertes TikTok-Video. Ja,
schon. Aber wir waren stolz drauf und die Leute haben gesagt, mega, der Bulli hat da aus einem kleinen Budget echt richtig viel rausgeholt. Ja, voll. Also es war eine geile, spannende Zeit.
War eine gute Sache beim Bulli, auf jeden Fall. Und dann noch die Pressetour und sowas. Der Bulli sollte ja auch, also der Film war dann so ein Erfolg, dass die Produzenten sofort gesagt, wir müssen noch einen Film machen, gleich nächsten, habt ihr Ideen?
Ja, wir hatten über eine Million
Drehbuch ja noch mehr. Ja, war damals, glaube ich, der dritte erfolgreichste deutsche Film. Und dann haben wir mit dem Bulli sofort über das nächste Drehbuch gearbeitet.
Ja.
War klar, Bulli war gesetzt, Option, zweiter Film. Und war an der Drehbuch, an der ersten Fassung noch beteiligt, Drehbuch und so weiter.
Ja, von Mächte der Finsternis, ja.
Und dann hieß es, der Film wird jetzt gedreht, der sollte, glaube ich, so im Juni, wieder August gedreht werden. Und dann im Februar so ungefähr kam der Bulli zu uns, hat gesagt, Männer, 6-Augen-Gespräch.
Boah, krass. Boah, Junge. Da haben wir uns zusammengesetzt, das weiß ich noch, in unserem ganz neuen Hednard Industries Büro.
Ja, da sind wir in so ein Einzimmergang, da gab es einen Schreibtisch, aber keine Stühle. Haben uns auf den Boden gesetzt.
Alter, stimmt, ja.
Und Bulli hat eine Zigarette geraucht, die hatte sich ja mal ausgeliehen. Ja. Bulli schuldet vielen Leuten viele Zigaretten, glaube ich.
Das ist aber der Spruch am Set. Ey, kannst du mir eine Zigarette leihen, kriegst du wieder. Also, ja klar, Bulli, komm, gib dem Bulli eine Zigarette, der Film muss gut werden.
Und dann saß man da und dann hat der Bulli uns gesagt, Leute, ich muss euch was, ich habe eine schlechte Nachricht.
Ja.
Ja. Und sagte, ich kann nicht der Regisseur von einem nächsten Film werden.
Wieso, weil was, Bulli? Wie, ich finde euch beide so scheiße. Ich wollte es euch immer schon sagen.
Ich will mit euch nie wieder was zu tun haben. Ich werde eines Tages LOL machen oder werde ich euch nie besetzen. Überhaupt werde ich viele Filme machen, euch nie besetzen.
Wird nie wieder an euch denken.
Ja. Nee, es war so, also er hat gesagt, klar, ich soll der Regisseur sein, ich habe die Drehbuch mitgearbeitet und das alles, die Planung läuft darauf hinaus.
Ich möchte es auch machen.
Ich möchte es auch machen, aber ich kann es nicht machen, weil ich muss diesen Sommer, ich habe den Schuh des Manitou gedreht. Alles ist super. Aber der Eichinger damals, Gott hab ihn selig, super legendärer Produzent, hat gesagt, so nicht, da fehlt mir was.
Das hat
kommt dieser Film nicht ins Kino.
Krass. Irgendwas hat da noch gefehlt bei Manitou.
Da hat er gesagt, du musst noch ein paar Szenen nachdrehen. Diesen Sommer musst du noch los nach Spanien und noch mal ein paar Western-Szenen drehen. Da hat es dann, glaube ich, übrigens übelst geregnet. Die arme Sau, irgendwie sowas.
Ja.
Oder war das beim ersten?
Ich glaube, beim ersten Versuch hat es übelst geregnet.
Und da habe ich gesagt, ich muss es nachdrehen, da hängt alles, meine Karriere, der Blut, der Film ist mein Leben. Ich meine, der hat damals schon geahnt, dass er damit Filmgeschichte schreibt, über 10 Millionen Zuschauer wahrscheinlich. Er hat so einen Film gemacht, ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Ich kann nicht euren Film drehen und bewerben und gleichzeitig den Schuh des Manitou nachdrehen, schneiden und bewerben. Ich kann nur eins von beiden machen und ich muss mich für den Schuh des Manitou entscheiden. Da steckt mein ganzes Leben und mein ganzes Geld drin. Und wir haben alle zu dritt ein bisschen geweint. Also und dann hat er uns aber ehrenmännermäßig hat er uns versprochen, den Film setze ich aus, aber wenn ihr jemals wieder einen Film dreht, dann werde ich sicher der Regisseur sein. Das verspreche ich euch hier hoch und heilig.
Stimmt.
Unter Ehrenmänner, Indianer-Ehrenwort. Ich wusste gar nicht, wie ernst er das meint mit Indianer-Ehrenwort.
Stimmt, das hat er gesagt. Boah, krass, ja. Und dann?
Tja.
Und dann, als wir den Erkan Stefan 3 gedreht haben, hat er gesagt, ich drehe jetzt gerade Traumschiff Surprise.
Mhm.
Wer ist am Telefon? Hallo?
Also wir müssen einen vierten Film drehen und er muss der Regisseur sein.
Achso, du meinst, der Bulli schuldet uns quasi noch eine Regiearbeit.
Ja, safe. Ich meine, er hat es ja als Indianer-Ehrenwort versprochen. Ich weiß ja nicht, ob es ein Indianer-Ehrenwort was zählt. Aber ich denke schon.
Boah, Junge. Hey. Boah.
Wahrscheinlich hat er uns deswegen nie wieder besetzt. Oder er findet uns einfach scheiße.
Ich glaube nicht, dass er sonst scheiße findet. Wir sind ihm ja hin und wieder mal wieder begegnet und so. Aber der Bulli hat dann immer mit ich glaube, der hat immer so nach zu den nächstgrößeren und nächstwichtigeren geschaut. Man hat das doch schon gesehen, so bei Traumschiff Surprise, das war dann mit Till Schweiger und keine Ahnung, Christoph Maria Herbst und so, immer nur die, immer so die,
nie wieder irgendwas die
größten
mit uns gemacht.
Namen Deutschlands und wo die, mit denen ich am Anfang zusammengearbeitet habe und so. Wo ich das erste Mal einen Langfilmregie bekommen habe. Die hat er dann. Fuck ja.
Niesen.
Gesundheit.
Hat er nie wieder? Ich weiß auch nicht.
Ja, schade eigentlich, oder?
Hast du ihn mal? Keine Ahnung.
Nee, eigentlich war
niemand. Zu viel Angst vor uns oder zu viel Ehre oder zu viel. Es war eigentlich nie was. Wir haben uns immer super verstanden.
War immer alles.
Ich habe einen Bulli auch vor ein paar Jahren mal wieder getroffen. Da war alles nice und so. Aber
wir haben ja damals auch Ahnung. WM bei ihm geschaut nochmal. Wir waren ja immer bei ihm im Studio, immer regelmäßig reingecheckt. Wir haben ja, glaube ich, auch eine CD bei ihm aufgenommen nochmal in seinem Studio.
Zwei sogar, ja.
Ja,
Stretch, das kann er uns ja irgendwann mal erklären oder auch nicht.
Ja, genau. Das hey, Bulli, so, wenn du jetzt diesen Podcast hörst.
Ey, safe, der Bulli hört immer ständig.
Nee, also Mr. Workaholic.
Aber ist so.
Ich muss auch sagen, schade. Ich muss auch sagen, unser Regisseur vom zweiten Kinofilm,
der Axel schon bei Fehlgriff,
der war nett.
Also, sagen wir mal so,
wir hatten ja keine Zeit, einen zu finden.
Er hat den legendären Satz gesagt, nach dem Dreh, so, jetzt weiß ich, wie man eigentlich Comedy-Regime macht.
Jetzt weiß ich, wie Comedy funktioniert. Ja, scheiße, ja.
Weil er hat gemerkt, das ist ja der alte Trick bei Comedy, der Reaction-Shot. Es ist nicht witzig, wie jemand eine Torte wirft, sondern es ist witzig, wie die Torte ins Gesicht fliegt. Also du musst denjenigen zeigen, dem die Torte ins Gesicht fliegt, die Reaktion. Oder jemand sagt irgendwas Krasses und der andere guckt blöd, ne, wo krass. Das ist so,
genau.
Ich habe ihre Frau gevögelt, aber sie war scheiße im Bett. Der Satz selber ist langweilig, aber wenn der Typ gegenüber so, ja.
Oh nee, wenn die Frau das hört, ja.
Ja, das ist dann doppelt.
Das ist die Reaction, ja.
Und wie er dann sagt, welche Frau? Oh, ich glaube, ich kriege ein Paket, mach mal Stopp. Hat geklingt.
Und wir waren an der Tür?
Tja, Zeugen Jehovas.
Ah, krass, oder?
Ich weiß nicht, was Zeug auf Spanisch heißt, aber Jehova habe ich hab ich verstanden. Jehova heißt es.
Werbung, danke schön. Gibt es die bei euch auch? Danke, Werbung.
Spanien gibt es keine Werbung.
Gibt es keine Werbung. Dann denkst du.
Haben die noch nicht erfunden.
Ja.
Deswegen hatte Barcelona auch lange nichts auf dem Trikot drauf.
Das stimmt, ja. Na, ich hasse das. Ich meine, die Typen, die an der Tür klingeln und sagen und einfach nur rein wollen, um dann irgendwie Müll reinzuwerfen.
Gibt es das bei dir? Das glaube ich, die. Papier, werfen bei dir Papiermüll rein.
Ja, in Form von Werbung halt. Weißt du, Werbung und so.
Ach so,
Wochenendmagazin oder sowas, so Dreck halt so.
Das gibt's ja gar nicht.
Gibt's gar nicht, oder? Okay.
Gibt's eine Wurfsendung, die liegt automatisch im Treppenhaus einmal die Woche, die ist von Eroski.
Eroski? Wo krass, erotische Skihandel.
Nee, das ist so eine Art Rewe.
Ach so, okay.
Ja, jetzt habe ich auch mich gewundert, warum gibt es hier viele Sexshops? Und dann bin ich da mal reingegangen, dann gibt es halt Wurst, Brot, Seife.
Die Schweine.
Seife habe ich gedacht, okay, ja, aber das ist aber normaler Supermarkt. Das ist Eroski, jeder, der mal nach Spanien fährt, Eroski, das kommt aus dem Baskischen, das ist ungefähr das Bayerische aus Spanien. Und das heißt, da, wo man einkauft, Eroski. Das ist eine ganz eigene Sprache.
Also, wer Urlaub in Spanien macht, Eroski kann mal reingehen, ist ein Supermarkt. Müsst euch nicht genieren.
Ja. Und liebe Spanier, wenn ihr in Deutschland Eroski geht, dann gibt es keine Salsicce, nur aus Silikon.
Die Dildos müsst ihr lange kochen, bis die weich werden. Ja, Mann, wo waren wir stehen geblieben? Bulli schuldet uns noch Regie für einen Film. Ja.
Ja.
Krass, oder?
So ist es.
Der zweite Film, genau, das war der Axel, der war sehr, sehr nett, hat dann später aber erst gecheckt, genau, das waren die Reaction-Shots, richtig, wie Comedy funktioniert und der hat dann im Schneideraum gemerkt, da fehlen noch ein paar so Takes irgendwie, hätte man vielleicht noch drehen sollen. Ne?
Er hat, glaube ich, danach auch nie wieder Comedy gemacht.
Ja, stimmt. Und beim dritten Film mit dem Michael
Kahn. Er hat vorher mal Alarm für Cobra 11 gemacht,
stimmt.
Und danach hat das Land verlassen.
Der hatte auch, stimmt, genau, und der, ich glaube, der hat auch Sinan Toprak hat er gemacht. Sinan Toprak?
Ja,
das war so ein bisschen Comedy. Ja. Na, krass. Und den dritten Film haben wir mit Michael Kahren gemacht. Ah, das ist eine, Der war wieder super. Also mit dem würde ich auch sofort wieder einen Film drehen, glaube ich. Das war eine tolle
Sache. Der hat auch mega Spaß, der hat mich so ein bisschen ambuliert, der hat auch ganz viel Spaß am Set gehabt, war wie so ein kleines Kind auch. Total. Hat doch schöne Sachen eingebaut so.
Voll. Also mit dem war auch eine ganz, ganz geile Zusammenarbeit. Aber es ist ein anderer Podcast.
Ja. Ja, der erste Film. Okay, dann war der Film fertig und wir haben uns auf einmal gewundert, dass wir nicht abgeholt werden, zu keinem Set fahren und was weiß ich was. Dann ging es bei uns ja gleich weiter. Da war ja Riesenaktion. Dann hieß es, jetzt haben wir den Film gedreht, ein paar Millionen haben wir investiert. Leute, jetzt müsst ihr bekannt werden. Würden Sie kennen, Ruth kennen, nee, ganz Deutschland muss euch kennen. Dann sind wir auf Tournee gegangen, sind wir TV Total gewesen. Da waren wir ein Jahr lang echt überall.
Ja.
Nee, Bulli-Parade auch, überall und was weiß ich was. Und dann kam der Film raus. Dann war Premiere in München.
Der kam im Sommer ins Kino. Was heißt im April, Ende April kam der ins Kino. Aber es war warm draußen.
Ja, aber trotzdem war der sehr erfolgreich. Weil es ist beim Kino immer so, wenn es gutes Wetter ist, gehen die Deutschen nicht ins Kino. Dann sagen sie endlich gar nicht, regnet es mal nicht.
Ja. Und erstaunlicherweise war der Film erfolgreich.
Sehr erfolgreich damit. Also, boah, die war so erfolgreich, wie gesagt, dass sie gesagt haben, gleich noch ein Film. Und Hetna TV und was weiß ich was.
Das wäre echt cool. Wir haben auch wir haben für die DVD von dem Film, da haben wir das allererste Reaction-Video aller Zeiten gemacht. Wir haben nämlich mit dem Bulli gemeinsam uns den Film angeschaut. Und das haben wir gefilmt und haben es auf die zweite DVD in der DVD-Box drauf gemacht.
Das wäre ja mal geil. Gibt es das noch irgendwo?
Das gibt's noch, ja. Das habe ich. Da haben wir mit dem Bulli gemeinsam reacted auf den Film, haben alles erklärt.
Denn wir hatten da die Rechte dran.
Hednard, schätze ich mal, oder? Hednard und Konstantin und.
Na, VCL, aber die gibt's
VCL,
auch nicht
mehr. VCL, ja, gibt's auch nicht mehr. Ich meine, den können wir doch mal zeigen, oder?
Könnten wir einfach mal auch auf den Server drauflegen, Ausschnitte davon.
Auf jeden Fall, oder? Kann uns keiner nehmen.
Das ist eine geile Idee.
Ja. Ach. Und für die DVD mit den ganzen tollen Extras und was wir uns da überlegt haben, mit Verchecker Corner und so weiter, haben wir den Video-Winner-Preis gewonnen. Und den habe ich hier.
Krass, ja.
Mit einer VHS.
Also innovativer.
Wie geil, oder?
Geiles Ding.
Video Winner 2001, Erkan und Stefan. Bestverkaufter deutscher Spielfilm 2001.
Krass.
Geiles Ding, oder?
Und der erste Film, der war ja auch durch den Bayerischen Filmpreis, war nominiert, oder?
Nachwuchsding. Ja, genau. Die haben den sogar gewonnen.
Nachwuchsproduzentenpreis gewonnen.
Haben den Nachwuchsproduzentenpreis gewonnen mit unserem Film. Na, krass.
Und wir durften den überreichen.
Ja, Mann.
Und da war der Stoiber da, war damals der Ministerpräsident Bayern. Ich so, krass, da ist sogar der Stoiber, der Chef von Bayern.
Ja, genau.
Also, der hat den Stoiber direkt angesprochen. Also, das darfst du nicht machen, du kommst in den Kerker und bist ausgepeitscht. Weil sie alle Angst gehabt haben.
Warum Stoiber. Eigentlich, oder?
Ja, voll, oder?
Warum eigentlich? Ich meine, der macht einfach auch nur einen Job.
Ja, aber alle haben so voll Angst. Der Erkan hat zu dem, der Chef von Bayern, gesagt. Ja.
Krass.
Eingeschissen haben. Aber war so, gell?
Ja, voll.
Aber wir haben keine Bunnies klar gemacht, auch nicht auf der Kinotour. Dann sind wir immer von einer Stadt, innerhalb von einem Tag drei Städte abgereist.
Boah.
Ich will ein Kind von dir, ich will ein Kind. Ich so, Bunny, ich habe keine Zeit. Nur ganz kurz reinstecken. Ich sag, ich habe keine Zeit, ich will es genießen.
Es war Stress, ich will es genießen. Ey, Digga, wir hatten diese Kinopromotion-Tour mit dem Typen, der hieß der Bozzin.
Der Bozzin.
Oliver Bozzin.
Der war cool drauf.
Der war cool drauf. Mit dem sind wir gefahren.
Hat ein Tattoo gehabt.
Echt? Boah, war der Pirat, oder? Oder im Gefängnis? Heute jeder Tattoo. Ja. Ey, und der Typ, mit dem sind wir doch ganz Deutschland gefahren. Ich weiß nicht, wie viele Kinos wir abgefahren sind. Und wir immer so, hey, pass auf, ja, wenn wir dann irgendwie an der Tankstelle rausfahren, ist nicht so cool, wenn wir da erkannt werden und so, weil, Und auf dem Auto war einfach außen drauf riesengroß Erkan und Stefan Aufkleber in mehr als Lebensgröße. Mit dem reingeschaut, Filmcover, Pose und
Wahnsinn,
Erkan und Stefan.
Wahnsinn.
Krasse Checker on Tour stand auf der Seite drauf. Ey, das war so geil.
Könntest du doch gar nicht mehr machen, weil das wird die ganze Zeit im Stau stehen.
Ja, stimmt. War geil, Bruder. Und dann sind die Filme ins Kino gekommen, war ein fetter Erfolg. Und die Leute sagen oft, ja, ihr seid ja über den Bulli, weil ihr bei ihm in der Bulli-Parade aufgetreten seid, habt ihr dann später den Film gemacht. Und es war genau andersrum. Wir wurden gefragt, ob der Bulli was wäre für Regisseur. Wir haben gesagt, ja, können wir uns vorstellen, let's do it. Dann haben wir mit ihm den Film gedreht. Und dann, um den Film zu bewerben, sind wir zu ihm in
nochmal
die Bulli-Parade gegangen und haben dann dort Sketche gedreht in der Bulli-Parade, um auf den Film hinzuweisen auf ProSieben. Das heißt, es ging genau andersrum, es ging genau rückwärts. Wir waren ganz zum Schluss, die letzte Amtshandlung war, dass wir in der Bulli-Parade aufgetreten sind.
Und dann haben wir gesagt, Bulli-Parade, komm, wir haben jetzt einen Joke vorbereitet. Und dann haben wir geprobt und da kam dann um uns die Umkleidekabine und hat gesagt, Der Joke, okay. Ich verstehe den Joke.
Ja.
Aber er ist ein bisschen lang und da fehlt noch die Pointe. Das ist unser Style. Wir machen keine Pointe. Wir sind einfach nur cool. Ja, schon. Aber die Zuschauer bei ProSieben, die wollen schon auch lachen. Ein Witz, Pointe, das ist nicht jeder so der Style. Ich verstehe das total, was ihr macht, aber...
Der Bulli muss reden, der hat auch keine Pointen gehabt, oder? Der hat bei den Kastagnetten gab es auch keine Pointen oder so. Das lief einfach durch. Das war einfach Style. Deswegen hat das so gut zusammengepasst.
Er hat es ja verstanden. Er hat es ja verstanden.
Ja. Hm. Frosch oder nie gehalten.
Aber... Na gut, dann reden wir das nächste Mal über den zweiten Film, oder was?
Gerne. Oder was es neue aktuelle Themen gibt. Auf jeden Fall war wieder ein interessanter, richtig geiler Podcast. Erkan, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke dir, dass du es aufgenommen hast diesmal.
Ja, ich hoffe, dass diesmal das funktioniert hat mit dem Ton.
Das ist eine Anzeige.
Also,
nein!
Bro, nochmals genau, falls jemand so lange zugehört hat, es wird immer realistischer, dass wir diese Plüschdönertiere bestellen. Es gibt nur noch 23 Stück zum Vorbestellerpreis. Geht auf dönertier.erkanstefan.de und bestellt euch ein Plüschdönertier.
Genau, es ist teuer und die sind limitiert.
Ist so, genau, danach wird es teurer und die sind limitiert. Und wir sehen uns in unserem Live-Twitch-Stream. Erkan, was spielst du zurzeit?
Banishers, Bruder, Banishers, geiles Ding. Eines der wenigen Spiele, wo man erst die Hauptstory spielen soll und dann die Nebenmission.
Ach krass, oder?
Weiß nicht, bist du underleveled, habe ich jetzt auch rausgefunden.
Ich schau dir zu, es macht Spaß, ist ein geiles Game. Ich bin bei GTA 4, das letzte DLC und danach ist Schluss und dann widme ich mich neuen Ufern.
Geil. Also, wie man so schön sagt, vamos a ver in Spanien.
Vamos a ver.
Nos vemos. Schauen wir mal, nos vemos.
Wir sehen uns. Servus.
Ciao.